Hallo, ich bin Emmy vom Babelli Podcast und heute spreche ich über ein Thema, das viele werdende Mütter betrifft, über das aber oft viel zu wenig gesprochen wird. Schwangerschaftsdiabetes oder medizinisch auch Gestationsdiabetes genannt. Und was bedeutet das eigentlich genau? Wie verändert sich der Alltag dadurch und welche Herausforderungen bringt diese Diagnose mit sich? Dazu habe ich heute einen ganz besonderen Gast, nämlich Alison Muhl, die aktuell ihr drittes Kind erwartet und zum dritten Mal mit Schwangerschaftsdiabetes konfrontiert ist. Sie nimmt uns mit auf ihre persönliche Reise, teilt offen ihre Erfahrungen, Ängste und auch, was ihr im Alltag hilft. Ein ehrliches Gespräch über Verantwortung und den Balanceakt zwischen medizinischen Empfehlungen und dem eigenen Bauchgefühl. Und euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. An dieser Stelle möchte ich mich beim Sponsor der heutigen Folge bedanken, nämlich Vita34. Das ist der Anbieter für Nabelschnurbluteinlagerungen und der sorgt dafür, dass das Blut aus der Nabelschnur bei der Geburt gewonnen und über Jahrzehnte tiefgekühlt bei minus 180 Grad Celsius eingelagert wird. Die flexiblen Stammzellen aus dem Nabelschnurblut können dann möglicherweise zur Therapie schwerer Krankheiten zum Einsatz kommen. Mit der Einlagerung des Nabelschnurblutes deines Kindes schaffst du eine Vorsorgemöglichkeit, die für die Gesundheit deines Kindes in Zukunft wichtig sein könnte. Stell es dir vor wie eine Versicherung. Man hofft, sie nie in Anspruch nehmen zu müssen. Wenn es aber soweit ist, ist man froh, sie zu haben. Wenn du mehr darüber wissen möchtest, dann hör doch mal in unsere Podcast-Folge Nummer 230 rein. Da spreche ich mit der Gynäkologin Dr. Johanna Heinrich nämlich genau über dieses Thema. Auf www.vita34.de findest du außerdem weitere Infos und auch den Klinikfinder, mit dem du herausfinden kannst, ob auch deine Wunschklinik eine Entnahme anbietet. Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Alison. Schön, dass du da bist.
Hallo, danke. Vielen Dank für die Einladung.
Ich freue mich total, dass wir heute mal über dieses wichtige Thema der Schwangerschafts- bzw. Gestationsdiabetes sprechen. Denn wie ich gelesen habe, wenn man diese Diagnose bekommt, wird man auch gleich in eine Risikoschwangerschaft eingestuft. Und du erlebst es gerade zum dritten Mal, eine Schwangerschaft mit Schwangerschaftsdiabetes. Und laut dem RKI waren es 2021 8,5% der Frauen in Deutschland, die eine Gestationsdiabetes diagnostiziert bekommen haben. Und das ist eine ganze Menge. Ich meine, man muss sich das vorstellen, das ist fast jede zehnte Frau. Und ich weiß ja nur aus eigener Erfahrung, dass dieser Zuckerbelastungstest zwischen der 25. und 28. Schwangerschaftswoche gemacht wird. Und zu welcher Zeit deiner ersten Schwangerschaft hast du denn die Diagnose bekommen? Und was war das für ein Gefühl oder was war so deine erste Reaktion?
Wenn ich die Frage gerade bekomme, bekomme ich schon wieder total Gänsehaut, weil ich erinnere mich oft oder also auf den Tag und die alle Emotionen kommen in mir hoch, wenn ich diese Frage höre. Ich habe im November 2019 damals in meiner ersten Schwangerschaft die Diagnose Gestationsdiabetes erhalten und damit auch das erste Mal wirklich davon gehört, was ist das überhaupt und was macht das oder allgemein, was richtet das mit dir an, weil, so wie du vorhin nämlich schon gesagt hast, im gleichen Atemzug kam nämlich dieser große Begriff Risikoschwangerschaft auf mich zu und dadurch, dass es natürlich meine erste Schwangerschaft war, war ich völlig von den Socken, also mir wurde der Boden unter den Füßen weggerissen. Ich habe ganz, ganz doll geweint, ganz viel geweint, ganz lange geweint und ich habe mich komplett alleine gefühlt, also ich habe das damals tatsächlich am Telefon bekommen. Also mein Gynäkologe ist eine Stunde von mir entfernt. Ich wohne sehr auf dem Land. Und sie hat mich dann angerufen. Und da hatte ich dann schon Kloß in den Hals. Und als ich aufgelegt hatte, sind alle Dämme bei mir gebrochen. Und ja, wie gesagt, ich habe mich einfach allein gefühlt. Ich hatte ab diesem Moment in meinem Kopf nur noch Angst, nur noch Sorge. Was ist mit meinem Baby? Was kann ich falsch machen? Was darf ich jetzt überhaupt noch essen? Kann ich meinem Kind schaden? Kann ich meinem Kind auch langfristig schaden? Nicht nur jetzt in diesem Moment, dass irgendwie früher kommt oder das Schlimmste, was man sich vielleicht überhaupt ausmalen kann. Genau, und dann musste ich aber auch nochmal zum großen Test. Also man hat ja einmal einen kleinen Test und nochmal einen großen Test. und den sollte ich beim Diabetologen machen, aber da musste ich 1 bis 2 Wochen auf den Termin warten und in dieser Zeit habe ich komplett in der Luft gehangen und ja, wusste einfach, also bei jedem Bissen, den ich zu mir genommen habe, dachte ich, ist das jetzt richtig, ist das nicht richtig, was darf ich nicht?
Das war gerade der Gedanke, der mir in den Kopf geschossen ist, wenn man die Diagnose bekommt und nur die Diagnose, dann weiß man ja erstmal überhaupt nicht, was darf ich denn jetzt noch essen? Ein Stück Schokolade, geht das noch oder geht das nicht mehr? Und das finde ich ganz, ganz schwierig und es ist auch total schade, dass du in dem Moment alleine gelassen wurdest. Denn ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir Frauen da jemanden an die Hand bekommen, der uns da auch wirklich nochmal aufklärt. Und deswegen finde ich es so schön, du hattest mir im Vorfeld geschrieben, dass du während deines Studiums, das war ja, glaube ich, die erste Schwangerschaft war während deines Studiums.
Nee, die zweite tatsächlich.
Die zweite.
Genau.
Und da hattest du ja aber nochmal die Diagnose bekommen und dann hast du dich auch mit deiner Bachelorarbeit dem Thema gewidmet, weil du sagst, es muss einfach mehr aufgeklärt werden. Und jetzt kannst du uns vielleicht auch in dem Zug nochmal erklären, was passiert denn eigentlich bei der Schwangerschaftsdiabetes und warum steigt der Blutzucker dann eigentlich an?
Ja, also das ist eigentlich ganz, ganz simpel dahinter, das Schema. Wir haben ja verstärkt Hormone in der Schwangerschaft, das ist ja durchaus bekannt. Und die haben auch Einfluss auf den Stoffwechsel, indem sie dem Blut Energie in Form von Zucker bereitstellen. Und das wird eigentlich ganz natürlich, also es passiert ganz natürlich bei jeder Frau und oder auch bei jedem Mann, aber wir reden jetzt ja über die Schwangerschaft. Das wird eigentlich ausgeglichen über die Bauchspeicheldrüse, die das Hormon Insulin bereitstellt. Und das ist halt bei den Frauen gestört. Also die Wirkung von dem Insulin auf die Körperzellen wird vermindert. Und das wird ja im Volksmund auch als Insulinresistenz bezeichnet. Und die Folge daraus ist einfach ein Anstieg von dem Blutzuckerspiegel. Und der Abbau wieder, der Zuckermoleküle aus dem Blut ist einfach eingeschränkt. Und eventuell gibt es dann dort sogar einen dauerhaft erhöhten Blutzuckerspiegel.
Also muss man, so jetzt aus meinem Laienverständnis heraus, gucken, was esse ich denn?
Echt?
Weil die Ernährung hängt ja ganz stark damit zusammen. Und wie hast denn du das geregelt? Wie ist es bei dir mit der Ernährung? Wie wurdest du denn damals eingestellt?
Genau, also wichtig dazu vorab zu sagen, ist, die Ernährung spielt auf jeden Fall natürlich eine Rolle dabei, aber sie ist nicht immer ausschlaggebend. Man kann auch sich an alles halten und es kann trotzdem sein, dass die Werte zu hoch sind oder der Nüchternwert. Vor allen Dingen viele Frauen haben einfach einen erhöhten Nüchternwert, obwohl man ja nachts überhaupt gar nichts zu sich nimmt. Und dann steht man morgens auf mit einem erhöhten Nüchternwert. Also man macht eigentlich überhaupt nichts falsch. Auf jeden Fall sollte man sich an die Ernährung halten. Also weniger Kohlenhydrate essen, mehr Proteine, mehr Ballaststoffe zu sich nehmen, ausreichend Bewegung. Also es ist immer ein Zusammenspiel aus allem. Und während meiner ersten Schwangerschaft hatte ich eine Ernährungsberatung. Das waren, glaube ich, 4 Stunden insgesamt. Dort habe ich einfach, ja, es ist ja eigentlich immer nichts Neues, was man unbedingt lernt. Man weiß ja eigentlich, dass man weniger Zucker essen sollte und weniger Fastfood und weniger Fette essen sollte. Macht man sich natürlich aber ohne Schwangerschaft oder ohne einen expliziten Hintergrund gar nicht so viele Gedanken. Das heißt, ich musste erstmal alles reduzieren. Ich habe auch jeglichen Haushaltszucker aus unserem Haus verbannt. Ich war sehr, sehr streng mit mir. Also überall, wo Zucker drin war, das habe ich nicht gegessen. Habe auch Riesenaufstand gemacht, wenn irgendwo was im Salat oder so zum Beispiel und die Mayonnaise hatte. Also es gibt Sachen, da denkt man überhaupt nicht drüber nach, dass da Zucker drin ist. Auch beliebt zum Beispiel Senf. Auch dort ist Zucker zum Beispiel enthalten. Und für mich hieß das nach der Ernährungsberatung erstmal purer Stress. Der erste Einkauf dauert unfassbar lange, weil man sich alles anguckt, jedes Fläschchen, jedes Lebensmittel umdreht und schaut, was dort hinten drin ist. Oder auch versteckte Zucker. Oder Zucker heißt ja auch nicht immer nur Zucker, sondern auch Zuckerrose. Glucose, Fructose-Sirup, schöne Namen, unter denen man sich vielleicht erstmal gar keine Gedanken macht, aber diese erhöhen einfach auch den Blutzuckerspiegel. Also habe ich das einfach, wie gesagt, komplett verbannt und nicht gegessen. Und während meiner zweiten Schwangerschaft war ich schon so ein bisschen lieber mit mir. Also wirklich lieber im Sinne von, ich habe mir auch mal was erlaubt und war nicht ganz so streng mit mir, weil im Nachhinein habe ich gemerkt, dass dieses sehr Strenge meine Psyche auch sehr belastet hat. Einfach aus Unwissenheit. Also ich wusste es ja nicht besser und ich hatte ja ständig diesen Gedanken, wenn ich Zucker esse, schade ich meinem Kind. Und für mich, für meine Gesundheit war das eigentlich tatsächlich zweitrangig, weil was passiert? Das heißt ja immer, danach ist alles wieder in Ordnung und der Zucker ist einfach wieder im Norm nach der Entbindung. Aber was passiert mit meinem Kind danach? Hat es dann vielleicht Diabetes? Wie sieht die Gewichtskurve nachher aus? Und. Und damals war das einfach bis zur Entbindung in der Luft mit Angst, also zum richtigen Kontrollzwang meinerseits. Das ist natürlich auch hausgemacht, so geht natürlich nicht jede Frau damit um. Aber wie gesagt, in der zweiten Schwangerschaft war ich dann schon ein bisschen lockerer und konnte mir dann auch schon mal was erlauben und habe dann auch mal Schokolade gegessen, zwar auch zuckerfreie Schokolade oder mit Süßstoffen oder sowas, aber so ein bisschen süßer einfach wieder zurückzubekommen.
Ich muss mal ganz kurz einhaken, weil das klingt wirklich sehr, sehr streng, was ich durchaus nachvollziehen kann. Aber wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe und ich drehe die Lebensmittel um, da finde ich im großen Supermarkt genau eine einzige Wurst, die vielleicht gar keinen Zucker hat, vielleicht einen einzigen Käse, wenn überhaupt, der keinen Zucker hat. Also was hast du konkret gegessen? Das ist ja dann Gemüse.
Ja.
Fisch, Fleisch, Kartoffeln, Reis, Nudeln.
Ja, habe ich auch gegessen, aber als Dinkelnudeln vor allen Dingen. Genau, und ja, das war mein Speiseplan. Also genau das, was du jetzt gerade gesagt hast. Ich habe eigentlich nur Gemüse gegessen. Ich habe Kartoffeln gegessen, die konnte ich tatsächlich sehr gut vertragen. Auch die Nudeln konnte ich sehr gut vertragen. Also Kohlenhydrate im Allgemeinen konnte ich sehr gut vertragen. Aber sonst gab es bei uns eigentlich nur Fleisch.
Obwohl du ja gerade gesagt hast, man soll eigentlich wenig Kohlenhydrate essen.
Ja, genau. Ja, richtig. Mhm. Aber das ging bei mir total gut und ich musste irgendwie satt werden. Also ich musste ja irgendwas Greifbares auch haben in meiner Ernährung, weil ich gemerkt habe, also mein Gewicht ging ständig weiter runter. Ich musste nachher auch zum Kontrollwiegen kommen. Einfach natürlich durch meine strenge Art und Weise damit umzugehen und einfach nichts mehr wirklich zu essen und Angst zu haben vor dem Essen. Also das muss man wirklich betonen, weil das haben auch ganz, ganz viele Frauen, Angst vor dem Essen beziehungsweise vor dem Wert. Also Essen nach Wert und das ist total falsch.
Oh Gott, das hört sich auch ganz grauenhaft an. Das ist auch sehr einengend.
Ja.
Definitiv. Und was ist denn mit Joghurt? Also ich denke gerade so an Naturjoghurt, an Quark. Was ist mit solchen Sachen?
Doch, das kann man gut essen. Zum Beispiel, da könnte man auch mit Früchten essen. Vielleicht jetzt nicht mit Trauben zum Beispiel. Da ist ja auch, das steigt auch häufig an, der Blutzucker dann. Aber der Magen hat dann einfach ein bisschen mehr zu tun durch den Naturjoghurt, durch das Cremige, was dann dazu ist. Oder mit Nüssen kann man sehr gut essen.
Genau. Und du hast gleichzeitig viele Proteine zu dir genommen dann mit dem Joghurt und Quark.
Ja. Also sicherlich nicht ausreichend. Also mein Ernährungsplan war sicherlich nicht vorzeigemäßig, aber ich habe es ja zum Glück besser gelernt mit den Jahren.
Ja, wie war das denn in der zweiten Schwangerschaft? Du hast jetzt gesagt, in der zweiten Schwangerschaft warst du nicht mehr ganz so streng mit dir. Wie war das in der zweiten Schwangerschaft, ist die eine Frage. Und die zweite Frage wäre für mich auch, hast du Zucker ersetzt? Also gibt es andere Alternativen? Weil zum Beispiel bei mir gibt es auch keinen Haushaltszucker mehr. Bei mir gibt es hier zum Beispiel Kokosblütenzucker.
Mhm.
Also es gibt ja auch andere Alternativen. Hast du da was anderes genommen oder hast du ihn wirklich ganz weggelassen?
Nein, also in meiner ersten Schwangerschaft habe ich wirklich alles weggelassen, auch Zuckeralternativen. In meiner zweiten Schwangerschaft habe ich Stevia benutzt und das hat mir einfach am besten gefallen, am besten geschmeckt und war für mich am einfachsten zu nutzen. Und ich habe mir zum Beispiel erlaubt, einen Kakao zu trinken in meiner zweiten Schwangerschaft.
Oh,
das war mit Backkakao und einer Stevia-Tablette.
Okay.
Man gewöhnt sich dran, also man gewöhnt sich an allem, an alles. Oder ich habe zum Beispiel auch Zero-Produkte getrunken, also ne? Ich weiß nicht, darf
die
man
die großen bekannten Namen genau, mit großen, Zero dahinter, okay.
Genau, richtig. Also einfach, um auch mal Geschmack zu haben. Ich konnte auch irgendwann Zelda nicht mehr sehen oder Wasser und wollte einfach mal wieder ein bisschen mehr Geschmack haben. Und das sind die Sachen, die ich mir erlaubt habe. Auch habe ich tatsächlich in meiner zweiten Schwangerschaft mal ein Stück Kuchen gegessen.
Nein.
Und zwar zu meinem Geburtstag. Genau. Das war aber auch ein paar Tage vor meiner Entbindung dann. Ja, so habe ich mich dann da doch ein bisschen mehr befreit, vor allen Dingen von diesen ganz strengen, weil ich ja wusste, das kann ich nicht nochmal machen, so streng, so doll in Bezug auf die Psyche vor allen Dingen, ne?
Ja, das glaube ich, dass das ganz schön, dass einen das ganz schön mitnimmt. Und du bist ja jetzt gerade zum dritten Mal schwanger, hast leider wieder die Diagnose bekommen. Wie gehst du denn heute damit um?
Heute gehe ich tatsächlich ganz anders damit um. Also ich erlaube mir auch Eis, ich erlaube mir auch mal ein Stück Kuchen und es ist total in Ordnung, weil ich sehe, dass ich gar nicht so einen riesen Anstieg habe damit und auch keinen Ausbruch über Stunden, also im Sinne von Blutzuckerspiegel hoch. Ich trage einen Sensor, Fluch und Segen zugleich. Genau, aber ich muss tatsächlich in dieser Schwangerschaft Insulin spritzen, weil es, wie ich ja vorhin schon mal gesagt hatte, mit der Ernährung einfach nicht gereicht hat. Warum das jetzt so ist, dass es jetzt in der dritten Schwangerschaft dann doch so schlimm ist, kann man leider gar nicht so genau sagen. Vielleicht in der Summe immer wieder summiert oder mein Körper braucht einfach mehr Unterstützung, weil durch die Wachstumshormone oder allgemein durch der Körper hat ja viel zu tun in der Schwangerschaft, um das Baby bestmöglich vorzubereiten, auf diese Welt zu kommen. Und dabei bleibt einfach eine Sache über und das ist das Hormon Insulin. Und da braucht mein Körper im Moment einfach Unterstützung von außen.
Jetzt stellt sich mir die Frage, das ist ja jetzt deine erste Schwangerschaft, in der du Insulin spritzen musst.
Richtig.
Und die erste Schwangerschaft, in der du, sag ich mal, vielleicht ein bisschen laissez-faire bist mit der Ernährung.
Eindeutig.
Meinst du, das könnte zusammenhängen?
Ich glaube nicht, nein. Also es war auch mein Gedanke dahinter, oh Mann, jetzt habe ich zu doll gemacht und jetzt ist das meine Konsequenz daraus. Und ich habe zum Glück einen ganz, ganz tollen Diabetologen an meiner Seite, mit dem man über alles sprechen kann und der dir auch ganz, ganz toll zur Seite steht und dich auch immer wieder auffängt. Und ich habe ihm genau diese Frage gestellt. Ist das jetzt meine Schuld? Habe ich jetzt zu doll gemacht? Und er hatte mir ganz klar gesagt, nein, dein Körper braucht einfach diese Unterstützung, gerade so wie ich das erklärt hatte. Er braucht jetzt Hilfe von dir und das müssen wir dann in Form von Insulin machen, weil was auch immer in meinem Körper gerade zu viel braucht, damit meine Bauchspeicheldrüse gerade einfach nicht mehr hinterherkommt.
Ich wollte dir nochmal sagen, ich finde es total toll, dass du gerade gesagt hast, du hast einen sehr guten Diabetologen an deiner Seite. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass Schwangere, die diese Diagnose bekommen, auch jemanden permanent an ihrer Seite haben, der da hinterher ist und der die Werte kontrolliert und der einfach schaut, dass alles in Ordnung ist. Denn wir haben schon am Anfang gesagt, es birgt halt auch Risiken für Mutter und Kind. Da kommen wir aber später nochmal drauf, auf das Risiko des Diabetes Typ 2 nach der Schwangerschaft. Vorher wollte ich nochmal ganz kurz auf die Risikofaktoren eingehen. Denn manchmal hört man ja, du bist vielleicht übergewichtig. Also wenn man andere Frauen sieht und sagt, du bist vielleicht übergewichtig, du bist eher prädestiniert dafür, eine Schwangerschaftsdiabetes zu entwickeln. Deswegen habe ich mich im Vorfeld nochmal über die Risikofaktoren belesen und nenne jetzt mal einige, nicht alle, aber es ist zum Beispiel, Rauchen ist ein Risikofaktor dafür, eine starke Gewichtszunahme im Schwangerschaftsverlauf, Bewegungsmangel, genetische Vorbelastung, ja, oder auch Übergewicht und Adipositas. Aber, und jetzt kommt das ganz große Aber, obwohl ich das Wort gar nicht so gerne mag, dennoch, ich sage gerne dennoch, manche Frauen erwischt es auch ohne die Risikofaktoren. Ja, und das Wiederholungsrisiko nach einer Schwangerschaft, in der nächsten Schwangerschaft wieder eine Gestationsdiabetes zu bekommen, liegt meines Wissens nach bei 20-50%.
Ja, richtig.
Also korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber das sind so die Zahlen, die ich rausgefunden habe. Und ich finde es ganz wichtig, das auch nochmal zu betonen. Es gibt diese Risikofaktoren, aber das heißt nicht, dass genau die Damen oder die Frauen daran erkranken, sondern es kann einfach jeden treffen.
Absolut, genauso ist das.
Und jetzt habe ich es schon so ein bisschen angesprochen. Nach einer Schwangerschaft mit einer Schwangerschaftsdiabetes ist es ja oft so, dass sich daraus, was heißt oft, aber es kann sich daraus ein Diabetes Typ 2 entwickeln.
Richtig.
Jetzt hatten wir im Vorfeld schon hin und her geschrieben und da hast du mir gesagt, es ist ganz wichtig, über die Prävention zu sprechen, dass man da nicht hinkommt. Was kannst du denn unseren Zuhörern denn dahingehend sagen?
Ja, also ich habe ja meine Bachelorarbeit darüber geschrieben und genau über das Thema. Also der Titel lautete Prävention eines manifesten Diabetes mellitus Typ 2 nach Gestationsdiabetes. Und ganz simpel gesagt, also wirklich simpel, bedeutet das eigentlich, nach der Schwangerschaft nicht zurück in seine alten Ernährungs- und Lifestyle-Muster zu fallen. Das heißt, gerne und eigentlich bitte, bitte beim Zuckerersatz bleiben. Ja, es muss nicht mehr ganz so streng gehalten werden, weil jetzt geht es um dich und um deine Gesundheit und nicht mehr um die Gesundheit deines Babys oder deines Kindes. Und das setze ich mal in Anführungsstrichen. Natürlich, deine Ernährung ist auch die Ernährung deines Kindes, ganz klar. Und es ist in Ordnung, wenn man mal Fast Food oder am Drive-In Stopp macht. Und das darf man auch alles und das soll man auch alles, weil es gibt ja auch nicht immer nur Schema F, sondern es gibt ja auch das Soul Food, was auch einfach mal wichtig ist. Oder auch mal die Kugel Eis oder die halbe Packung Eis auf dem Sofa, ganz egal. Aber es geht darum, das bitte, bitte im Kopf zu behalten. Und vor allen Dingen diese Aufklärung fehlt leider bei uns in Deutschland. Das ist ein ganz, ganz große Lücke, also die Lücke fängt eigentlich schon an bei der Nachsorge nach der Entbindung. 6 bis 8, höchstens 12 Wochen nach der Entbindung, bitte noch einmal zum Diabetologen gehen, den Termin wahrnehmen, auch wenn es stressig ist. Es ist vielleicht der erste oder der zweite Ausflug mit Neugeborenen. Man muss dort 1 Stunde, vielleicht sogar 2 Stunden warten, um die Werte abzunehmen und man ist neu Mama und das ist alles aufregend und vielleicht quengelt der Kleine oder die Kleine, aber das ist trotzdem so wichtig, um zu wissen, hat sich der Diabetes manifestiert oder bist du frei in Anführungsstrichen. Genau, und da ist leider schon eine große Lücke, denn 40% der Frauen gehen leider nicht zur Nachsorgeuntersuchung. Und wissen damit auch nicht oder auch bei der Nachsorgeuntersuchung wird es leider nicht ganz explizit wahrgenommen oder angesprochen, dass eine Prävention einfach so unfassbar wichtig ist. Denn in Deutschland, also nur in Deutschland, oder meine Bachelorarbeit handelte sich ja über die Zahlen in Deutschland und auch tatsächlich, wie du schon vorher recherchiert hattest, mit den Zahlen aus 2021 habe ich gearbeitet. Und da hast du ja auch die 8,5% angesprochen. Von diesen 8,5% sind 50% der Frauen, die innerhalb der nächsten 5 Jahre einen manifesten Diabetes mellitus Typ 2 entwickeln. Und das ist eine unfassbar große Zahl in diesem unfassbar großen Thema, was in Deutschland ja leider auch wirklich immer größer wird mit Typ 2 Diabetes. Der wird ja auch gerne Altersdiabetes genannt, weil im Alter die Bauchspeicheldrüse langsam anfängt, weniger zu arbeiten und dadurch dann eine Insulinresistenz
entstehen kann.
Genau, entstehen kann. Danke. genau, und man ist jetzt, also ich habe mein erstes Kind mit 21 geboren und bin jetzt 28 und wenn ich mir jetzt innerhalb der nächsten 5 Jahre, bin ich noch nicht ganz so alt. Und wenn ich dann schon einen manifesten Typ 2 Diabetes entwickelt habe, ist man einfach sehr jung. Das heißt, es nimmt natürlich auch Risikofaktoren mit sich und Folgeschäden, die halt dann früher kommen. Und es ist wirklich ein Rattenschwanz, egal ob in der Versorgung, im Gesundheitssystem und vor allen Dingen aber für dich, denn du bist dir selbst oder du solltest dir selbst am wichtigsten sein und schauen, dass du das vielleicht umgehen kannst. Und natürlich sage ich jetzt vielleicht, man ist nicht davon ausgenommen, nur weil ich sage, dass du dich bitte an die Prävention und an die Ernährung halten solltest und du entwickelst dann doch einen Diabetes Typ 2. Es sind natürlich auch mehrere Risikofaktoren, die eine Rolle spielen oder Allgemeinfaktoren, um überhaupt einen manifesten Diabetes Typ 2 zu entwickeln. Also nur weil du Schwangerschaftsdiabetes hattest, heißt es nicht, dass du zu diesen 50% der Frauen gehörst. Auch wenn die 50 natürlich eine wirklich große Zahl ist. Und ich finde, vor meinen Augen leuchtet diese Zahl einfach immer so wie so ein Las Vegas-Schild, finde ich.
Ja, weil das Vegas-Schild, es ist wirklich viel, weil ich glaube, diese 8,5%, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, irgendwas gelesen zu haben von 63.000 sind diese 8,5%. Genau. Und wenn ich mir vorstelle, von 63.000 haben nochmal die Hälfte danach einen manifestierten Diabetes Typ 2, ist das einfach wahnsinnig viel. Und wenn wir das rechnen, runden wir es mal auf 30.000 ab, und dass jedes Jahr 30.000 Frauen an der Krankheit erkranken, ist das einfach wahnsinnig viel. Und deshalb finde ich es ganz, ganz wichtig, dass du auch die Aufklärung betreibst. Und wer dazu noch mehr Informationen möchte, dem möchte ich nochmal einen Artikel bei Babelli ans Herz legen. Schwangerschaftsdiabetes, Ursachen, Anzeichen und Ernährung. Das verlinke ich auch nochmal in den Shownotes. Und ich wollte noch sagen, ich bin ja auf dich aufmerksam geworden, weil du auch einen Insta-Kanal hast, der heißt Schwangerschafts-Diabetes. Und in diesem Kanal, ich war gerade nochmal drauf, gibst du wahnsinnig tolle Rezepte mit an die Hand. Und ich denke, dass diese Rezepte alle für eine Schwangerschaftsdiabetes ausgelegt sind, oder?
Richtig, genau, ja. Also wie ich da ja schon gesagt, jede Frau reagiert ja anders, zum Beispiel auch auf Kohlenhydrate. Einige vertragen das total gut, andere nicht ganz so gut, aber prinzipiell schon. Und meine Gedanken sind dahinter aber wirklich gesund und auch ohne Zucker natürlich, aber vor allen Dingen, hausmannskostmäßig, sage ich mal. Ich komme ja vom Land. Bei uns ist jetzt nicht ganz so viel Bowlfood oder so, was man hier jetzt hier bekommen könnte. Und deswegen ist mir das einfach wichtig, dass so richtig schöne Hausmannsrezepte, die man trotzdem essen kann, auch mit Schwangerschaftsdiabetes.
Und vor allem sind die, glaube ich, wahnsinnig lecker. Zumindest sehen die richtig gut aus auf deinem Kanal. Deswegen kann ich jedem, der jetzt hier zuhört, nochmal empfehlen, da unbedingt mal raufzugehen und die Rezepte auszuprobieren. Da läuft mir gleich schon mehr das Wasser im Mund zusammen, weil ich die Bilder noch vor Augen habe. Die sind wirklich toll gemacht und zum Ausprobieren auf jeden Fall kann ich die nur ans Herz legen. Und jetzt habe ich abschließend nochmal eine Frage. Wenn du jetzt nochmal 21 wärst oder du würdest jetzt eine andere Frau treffen, die schwanger ist und die gerade die Diagnose bekommen hat, was würdest du ihr denn mit auf den Weg geben?
Eigentlich das, was ich jeder Frau, die mir schreibt, auf meinem Instagram-Kanal auch mitgebe, und diese Nachrichten kommen fast täglich und eigentlich sind sie auch immer gleich. Es sind immer dieselben Sorgen und dieselben Ängste und ich kann das einfach so, so gut nachvollziehen, weil ich ja genau das durchlebt habe und heute sagen kann, es ist in Ordnung. Erst einmal durchatmen und ich weiß, die Zeit bis zum Diabetologentermin ist unfassbar anstrengend. Und ich bin auch immer ganz offen und ehrlich und sage, die erste Zeit ist anstrengend und die erste Zeit ist ausprobieren. Probier dich aus, schau, was du essen kannst, was du nicht essen kannst und bitte bekomme keine Angst vor dem Essen. Esse und wenn der zu hoch ist, dann ist es in Ordnung. Dann weißt du es fürs nächste Mal oder du isst davon etwas weniger oder du isst weniger Kohlenhydrate und isst dafür dann ein Stück Fleisch mehr zum Beispiel. Aber bitte bekomm keine Angst davor und ganz, ganz wichtig, hungere nicht. Nicht anfangen zu hungern, essen, bis du satt bist. Das schreibe ich wirklich jeder Frau und ess viele kleine Mahlzeiten, fünf Stück am Tag gerne, drei davon groß, also Frühstück, Mittag und Abendbrot. Und falls dein Nüchternwert zu hoch sein sollte, ess gerne später nochmal so gegen 22 Uhr eine kleine Mahlzeit mit zum Beispiel Rohkost und Quark oder auch ein Naturjoghurt mit Nüssen. Genau, das wird dir hoffentlich gut tun.
Das hast du ganz, ganz toll gesagt. Ich wollte jetzt nochmal fragen, weil es mir gerade noch in den Sinn kam. Du hast gesagt, Blutzucker messen. Wenn ich jetzt die Diagnose habe, muss ich als Frau dann selbst meinen Blutzucker messen, täglich? Oder wie oft macht man das? Kriegt man da was mit nach Hause?
Richtig, ja, man bekommt ein Handgerät mit, das um sich blutig zu messen, heißt das. Das heißt, man sticht sich einmal in die Seite des Fingers und hält mit einer, wie heißt das?
Mit so einem kleinen Teststreifen.
Teststreifen, genau. Vielen Dank, mit dem Teststreifen dort dran. Und dann misst er dein Glukosegehalt aus dem Blut oder aus dem Kapillarblut.
Genau. Wie oft das macht man das?
Viermal am Tag. Also nüchtern morgens, gerne unbedingt, ganz wichtig, am besten noch im Liegen im Bett, nicht erst aufstehen, auf Klo gehen, Zähne putzen und dann messen, weil dann hast du deinen Kreislauf schon hochgekurbelt und damit natürlich auch den Stoffwechsel, meinte ich. Und eine Stunde nach jeder Mahlzeit, also nach dem Frühstück eine Stunde, nach dem Mittag eine Stunde und nach dem Abendbrot eine Stunde. Und dann dokumentieren, richtig. Okay. Also man führt ein Blutzucker-Tagebuch.
Okay, ich glaube, ich müsste mir jeden Tag bewusst machen, wofür ich das mache, und zwar fürs Baby, weil ich glaube, das ist was, wozu ich mich zumindest disziplinieren müsste. Und ich glaube, das hat auch, die Krankheit an sich hat einfach wahnsinnig viel mit Disziplin zu tun. Und ich fand das so schön, Allison, weil du das gesagt hast in der ersten Schwangerschaft, du hast das wirklich nur für dein Baby gemacht. Ja. Und ich glaube, das muss auch uns immer wieder bewusst sein, uns Frauen, wir machen das fürs Baby, weil das Baby kann nichts dafür, wir auch nicht, wir Frauen auch nicht, aber das Baby ist noch ungeboren und rein sozusagen und soll natürlich auch gesund auf die Welt kommen.
Absolut.
Ja, Allison, vielen Dank für deine Erfahrung, die du heute mit uns geteilt hast.
Ja.
Und ich bin total begeistert und finde es sehr schön, dass es Menschen wie dich gibt, die zu einem so wichtigen Thema auch aufklären. Und ich wünsche dir erstmal alles Gute für deine bevorstehende Geburt.
Ja, vielen Dank.
Bis bald.
Bis bald.
Das war der heutige Podcast zum Thema Schwangerschaftsdiabetes und schön, dass ihr dabei wart. Ein großes Dankeschön geht an dieser Stelle nochmal an Allison Muhl für ihre Offenheit, ihre Erfahrung und die ehrlichen Einblicke in ihren Alltag mit Schwangerschaftsdiabetes. Ich hoffe, diese Folge hat euch Mut gemacht, informiert und vielleicht auch ein bisschen das Gefühl gegeben, nicht allein zu sein. Und egal, ob ihr selbst betroffen seid, jemanden kennt oder einfach mehr über dieses wichtige Thema erfahren wolltet. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei Apple Podcasts, Spotify oder wo immer ihr unseren Podcast hört, um keine neue Folge mehr zu verpassen.